D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns und schön, dass ihr dabei seid. Der Hörsaal ist offen für spannende Forschung, das wisst ihr, für Wissenschaft aus allen Bereichen. Wir verstehen uns ausdrücklich als eine Sendung, die Wissen zugänglich macht, verbreitet, weitergibt und die euch hoffentlich auch inspiriert. Heute ist das, also das Schaffen und Verbreiten von Wissen durch Bürgerinnen und Bürger, exklusives Thema bei uns. Diese Art von Forschung gab es schon immer, aber seit der digitalen Wende heißt sie totschick Citizen Science.
Wissenschaftlichkeit, Ehrenamt. Und sobald es zusammenkommt, ist es für uns Citizen Science.
Unser Ziel ist, das alles vorzubereiten, damit die Benutzer etwas lernen können.
Das ist ein enormer Aufwand, sowas auf die Beine zu stellen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, überhaupt erstmal Leute zu rekrutieren, die dann mitmachen.
Die Qualität der Daten ist nicht so gut, wie die Experten die Daten produzieren. In unserem Fall auf jeden Fall viel, viel besser als die Daten, die durch Computer erstellt wird.
Hör zu, Forschungsdirektor, ich verschaffe dir ein paar Dutzend freie Mitarbeiter und die kosten dich keine Pesete.
Ja, das würde ich natürlich sagen, ist ein großer Trugschluss.
Citizen Science gibt es nicht umsonst.
Wer bestimmt denn in Deutschland, was geforscht wird?
Ja, das ist natürlich die ganz, ganz große Frage, die über unserer Runde geschwebt hat und die wir dann auch besprochen haben. Aber zuerst sollte es im digitalen Salon unserer Veranstaltung mit dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft ja mal darum gehen, was überhaupt unter Bürgerwissenschaft verstanden wird, welche Projekte es gibt. Darum waren geladen Mariam Foradi, die als Übersetzerin und Doktorandin am Open Philology-Projekt der Universität Leipzig mitarbeitet. Sie betreut dort den Teilbereich Open Persian. Open Persian soll einerseits ein breites Publikum für klassische persische Texte interessieren. Selbst Menschen, die keine Silbe Farsi sprechen oder lesen können, sollen durch ihre Arbeit an und in den Ursprungstexten und deren Übersetzung mitarbeiten können. Wie? Das wird uns Mariam gleich erklären. David Ziegler ist Biologe am Museum für Naturkunde in Berlin. Als solcher arbeitet er mit an der Plattform Bürger schaffen Wissen. Das Ziel dabei ist es, Bürgerinnen und Bürger für wissenschaftliche Forschung zu interessieren, sie mit Institutionen zu vernetzen und so Bürgerwissenschaft zu stärken. Ein paar Beispiele. Das Projekt des Monats August war Einstein at Home, in dem es darum geht, ungenutzte Rechnerzeit zur Verfügung zu stellen und so Neutronensterne zu entdecken. Oder etwas irdischer, anderes Beispiel, Grabmäler und deren Inschriften digital zu erfassen. Oder aber das Projekt von Dr. Miriam Brandt mit dem Namen Füchse in der Stadt. Miriam Brandt ist ebenfalls Biologin und sie arbeitet am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Unter anderem koordiniert sie dort dieses Forschungsprojekt mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg zum Wildtierfuchs, das mittlerweile aber eben auch ein Stadtbewohner geworden ist. Die Zuschauer und Zuhörerinnen des RBB sind seit Mai 2015 aufgerufen, dem RBB mitzuteilen, wo sie Füchse gesehen haben, Fotos und Beschreibungen einzusenden. Von Miriam wollte ich am 26. August 2015 im digitalen Salon mit dem Titel »Everyone is a Scientist« wissen, was die Forscher seither über den Fuchs erfahren haben.
Also man muss natürlich dazu sagen, es sind inzwischen über 1000 Meldungen eingegangen. Die haben wir natürlich noch nicht alle detailliert verarbeitet. Die Analysen laufen also noch. Mhm. Es gibt ein paar Dinge, die man auf jeden Fall schon mal sagen kann. Was man zum Beispiel feststellt, ist, dass Füchse in Berlin offensichtlich sehr tagaktiv sind. Mhm. Was man auf dem Land normalerweise nur in der Phase der Jungenaufzucht kennt, ist in Berlin ganzjährig der Fall. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit Füchsen begegnen.
Und was ist die Zielsetzung des Projektes?
Also uns interessiert, wie sich Füchse an das Leben in der Stadt anpassen. Es ist ja nun kein sehr natürlicher Lebensraum. Wenn man so einen Fuchs über den Alexanderplatz laufen sieht, denkt man sich vielleicht schon, was macht der da eigentlich, wie überlebt der hier? Man sieht auch aus den Meldungen, dass Füchse offensichtlich sehr wenig Scheu vor Menschen haben. Also sie kommen sehr dicht an die Leute ran, gehen zum Teil auch in die Gärten, in Garagen und so weiter. Also wie kommen Füchse damit klar? Was für Mechanismen haben sie entwickelt, um sich eben an diese ja besonderen Lebensumstände in der Stadt anzupassen? Mhm. Das ist die größere Fragestellung, in die das eingebettet ist. Dazu untersucht eine Doktorandin bei uns am Institut das Bewegungsmuster von Füchsen. Wir werden also auch Füchse besendern. Sie untersucht Totfunde und dieser Citizen Science Teil ist eben noch eine weitere Komponente des Projektes.
Mhm. Ist das denn wirklich das, was wir so meinen, wenn wir Bürgerwissenschaft oder Citizen Science sagen, ich schicke euch eine Mail, ich schicke euch ein Foto?
Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Citizen Science Projekte. David Ziegler kann da sicherlich noch ein bisschen was erzählen über die Vielfalt. Aus unserer Sicht ist diese Meldung von Sichtungen durch die Bürger, das ist die erste Stufe. Und in dem Projekt sind wir jetzt momentan auch noch am Anfang. Da geht es tatsächlich auch erstmal darum zu schauen, wo sind denn überhaupt Füchse in der Stadt? Und für uns zum Beispiel auch, wo sind gute Stellen, um Fallen aufzustellen? Wo kann man regelmäßig Füchsen begegnen? Wir wollen dann das Projekt auch weiterentwickeln. Das heißt, in der nächsten Phase würden wir dann mit interessierten Leuten, die sich gemeldet haben beim RBB, ein bisschen enger zusammenarbeiten. Uns schwebt zum Beispiel vor, dass die dann Patenschaften übernehmen für einen Fuchsbau. Wenn bei ihnen in der Nähe ein Fuchsbau ist, dass wir ihnen dann ein Datenblatt geben und sie bitten, geht doch bitte einmal am Tag dahin und beobachtet diesen Fuchsbau und erhebt sozusagen systematisch Daten für uns. Mhm. Das heißt, wir würden dieses Projekt stufenweise aufbauen und dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute einbinden, aber die, die teilnehmen, dann dafür intensiver.
Ist das das, David, was du Bürgerwissenschaft nennen würdest, was ihr meint mit Bürger schaffen Wissen?
Also das ist auf alle Fälle eine Spielart, wie es funktionieren kann. Es gibt ja sehr verschiedene Ansätze von Citizen Science. Über die Definition des Begriffs streiten sich die Geister auch noch. Mhm. Wir fassen darunter eigentlich alle Arten von Aktivitäten auf, die sowohl einen Aspekt der Wissenschaftlichkeit als auch einen Aspekt des Ehrenamtes, also der nicht hauptberuflichen mhm. Tätigkeit beinhalten. Sobald es zusammenkommt, ist es für uns Citizen Science erstmal. Und darunter lassen sich eben sehr viele Aktivitäten fassen. Das, was Miriam jetzt erzählt hat, wäre eben eine sehr niederschwellige Beteiligungsmöglichkeit. Aber es gibt durchaus auch andere Bereiche, wo Bürgerinnen und Bürger mehr Verantwortung für ihre wissenschaftliche Tätigkeit übernehmen und über die Jahre eben auch so viel Wissen und Sachkunde erwerben, dass sie sich vielleicht irgendwann auch auf Augenhöhe mit professionellen Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftlern verständigen
können. Kannst du ein Beispiel nennen für so ein Projekt?
Wir haben bei uns am Museum für Naturkunde beispielsweise einen insektenkundlerischen Verein, Orion mhm. e.V., wo Menschen seit vielen Jahren ins Museum kommen und dort eben hobbymäßig, leidenschaftlich, wie man immer auch das nennen will, an Insekten forschen und für ihre bestimmten Zielgruppen, etwa die Kleinschmetterlinge, erwerben die dann auch eine Sach- und Fachkenntnis, die mhm. sich durchaus mit der von hauptberuflichen Biologen messen lässt, und die sind auch entsprechend vernetzt, gehen auf Konferenzen, publizieren vielleicht sogar in kleinem Maße, betreuen Masterarbeiten.
Dürfen die das Masterarbeiten betreuen, vielleicht ohne akademischen Grad?
Naja, natürlich nicht im formalen akademischen Sinne, aber wenn jetzt natürlich ein Student oder eine Studentin
einen Mentor, eine Mentorin sucht.
Braucht, genau, mhm. dann ist das durchaus möglich. Mhm. Klar, natürlich, die Stempel muss natürlich jemand anders machen. Klar.
Bürger schaffen Wissen wird gefördert vom Bundesforschungsministerium mhm. und ich stelle mir vor, wenn ihr zu einem Pitch geht, sage ich mal, ne, zu einer Institution oder Forschungseinrichtung und wollt Leute werben, Wissenschaftler werben, die Projekte bei euch einstellen, dann wäre mein Pitch so, hör zu, Forschungsdirektor, ich verschaffe dir ein paar Dutzend freie Mitarbeiter und die kosten dich keine Pesete.
Ja, das würde ich natürlich sagen, ist ein großer Trugschluss. Das wird natürlich gerne so argumentiert. Aber das ist natürlich nicht der Fall, denn wenn man ein gutes Citizen Science Projekt machen will und die ehrenamtlichen Mitarbeitenden ernst nehmen will, sie auch einbinden und sie ihnen Anerkennung zeigen für das, was sie da tun, dann erfordert das natürlich zusätzliche Mittel auch, sowohl personeller als auch sachlicher Art.
Und, ja, okay, aber ne, wenn man sich dann vielleicht vergleicht, den Einsatz der Mittel, den du jetzt ansprichst und das, was am Ende, wenn man Strich und das Ganze zieht, eingespart wird, das ist doch ein Argument, sag nicht, dass du das nicht vorbringst.
Ja, vielleicht dazu nochmal, wir gehen da ja auch anders vor. Also wir verstehen uns ja an dem Punkt jetzt erstmal als Vernetzungseinrichtung und wir gehen jetzt nicht im Moment zumindest aktiv auf wissenschaftliche Einrichtungen zu und halten die an, Citizen Science zu machen, sondern wir wollen erstmal sehen, was gibt es denn überhaupt in Deutschland? Und es gibt ja sehr viel, es wurde ja angesprochen, dass es eine Tradition auch in Deutschland gibt. Ich würde das übrigens nochmal etwas anders sehen als der Kollege, dass es im letzten Jahrhundert nur eine verstaubte Disziplin war. Das würde ich nicht so sehen. Ich würde vielmehr sehen, es war eine sehr aktive Disziplin in forschenden Vereinen und Fachgesellschaften praktiziert und in einer Tradition und Kultur auch vorgetragen. Und wir wollen jetzt erstmal sehen, was gibt es eigentlich, wo kann man an bestehende Strukturen schon anknüpfen.
Okay, jetzt habe ich es einmal so rum und einmal so rum versucht und halte für mich mal so fest, so richtig in Abrede stellen kann man aber das Kostenargument nicht.
Doch, würde ich schon sagen. Also ich glaube, es ist weder politisch noch ökonomisch eine sinnvolle Argumentation, dieses Kostenargument vorzubringen.
Okay, das war jetzt klar. Maja, wir wollen auch verstehen, was du machst. Open Persian, also klassische persische Texte werden online gestellt, daneben werden die englischen oder deutschen Übertragungen gestellt. Und was soll dann passieren?
Wir bereiten die englische Übersetzung, die schon angeordnet ist. Also die Benutzer werden sehen, wie die englische Übersetzung mit der persischen Originaltext aliniert, angeordnet ist. Also die Benutzer können sehen, wie die Buchstaben aussehen im Persischen, obwohl sie gar kein Persisch können, aber optisch, die können herausfinden, wie ein Wort aussieht. Und dann, wir bieten die Benutzer herauszufinden, was die deutsche Übersetzung zu diesem persischen Ausgangstext ist. Also man kann Englisch, man sieht, dass Englische verlinkt ist, und man kann Deutsch und dann sucht man das passende Wort.
Genau. Du hast mich ja freundlicherweise, weil ich es nämlich erstmal nicht geschnallt habe, schon mal telefonisch sozusagen ferngesteuert durch euer Projekt in der Testphase. Also ihr seid gerade noch dabei, das aufzubauen. Und das sieht eben so aus. Links habe ich den persischen Text, rechts war es in meinem Falle der englische. Und ich habe gesehen, in der englischen Übertragung dieses Gedichtes kommt häufiger das Wort not pleasant vor, was in der deutschen Übertragung wiederum nicht lieblich bedeutet. Und einfach dadurch, dass es mehrfach vorkam, konnte ich auch sehen, welches Wort das im persischen Text ist, weil es farblich hervorgehoben wird, wenn ich mit dem Cursor draufgehe. Gehe ich rechts drauf, sehe ich, welches Wort links gemeint und übertragen wurde. Aber trotzdem frage ich mich, also ich kann kein Farsi, ich kann kein Persisch. Was habe ich denn beizutragen? Ich erkenne, okay, not pleasant, das ist auf Persisch dieses Wort. Und?
Wenn man versucht, diese Worte zu verlinken, dann können wir die Daten besser machen, die Qualität unserer Daten höher machen. Wir brauchen diese Daten, damit wir später in verschiedenen Forschungsbereichen die Daten zu benutzen. Als Übersetzer kann ich sagen, man kann dann das Thema Nicht-Übersetzbarkeit daran zu arbeiten oder Doppeldeutigkeit oder Wortspiele kann ich bearbeiten. Und das passiert nur, wenn ich die verlinkten Daten habe. Und da wir weniger Leute haben, die sowohl Persisch als auch Deutsch können, können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir genügend Daten sammeln können. Deswegen bieten wir anderen Leute, die ja verschiedene Sprachpaare können, zum Beispiel Englisch, Deutsch oder Deutsch-Französisch, dass durch diese Hilfe, also diese Verlinkung zwischen zwei anderen Sprachen nach ihren eigenen Worten suchen und dadurch uns die Daten vorzubereiten.
Also ihr würdet zum Beispiel sehen, dass not pleasant oder das ursprüngliche Wort, das damit übersetzt und gemeint war, in einem anderen Zusammenhang vielleicht anders übertragen wurde und könntet dazu arbeiten, wie Worte kontextbezogen anders übersetzt werden, in ein anderes Wort rein übersetzt werden. Aber was habe ich denn davon? Also was ihr davon habt, habe ich dann jetzt verstanden. Was ist mein Benefit?
Erstens können wir sagen, dass die Benutzer nicht dazu gezwungen sind, etwas zu lernen. Aber unser Ziel ist, dass durch richtige Hilfestellung und im persischen Fall durch Romanisierung der Buchstaben alles vorzubereiten, damit die Benutzer auch etwas lernen können. Nach einer Weile, die Benutzer werden dazu fähig sein, die Persisch zu lesen, obwohl, also wenn sie wollen, wir bereiten das auch vor, dass die Buchstaben erkennen können und die Buchstaben auch lesen können, aber auch, dass die den Rhythmus finden können, zu sehen, zu hören eigentlich, so wie alles klingt und also Wortspiele kennen und dadurch die persische Dichtung eigentlich besser kennenlernen.
Wäre das, David, ein Projekt, das ihr euch auf eurer Plattform auch vorstellen könnte, denn in ganz vielen Projekten, die ihr habt, geht es ja darum, dass die Leute irgendwas zählen sollen. Falter, Pollen, Insekten, Wildschweine.
Sehr gerne. Wir haben tatsächlich auch vorhin schon darüber gesprochen, dass wir das Projekt natürlich aufnehmen, sobald die Webseite soweit fertig ist. Die Projekte, die wir haben, spiegeln einfach die Landschaft wieder, so wie sie ist. Und natürlich kann man sagen, auch wie Miriam das Projekt, das sie vorgestellt hat, es ist natürlich eine sehr niederschwellige und gut umsetzbare Möglichkeit, was zu zählen. Ja, gerade im Biodiversitätsbereich befindet man sich dann auch noch in der schönen Natur. Ja, also kann es natürlich auch wunderbar mit seiner sonstigen Freizeitgestaltung verbinden. Aber da hört es ja nicht auf. Es gibt verschiedenste Ansätze. Das ist jetzt, finde ich, auch das, was ihr macht, ein besonders innovativer, wo man selber eine Sprache lernen kann, gleichzeitig dazu beitragen, das Verständnis von Sprache besser zu verstehen. Muss ich kurz überlegen, was noch ein besonders innovativer Ansatz ist. Die Geschichtsforscher beispielsweise. Ja. Transkription von Grabsteinen wurde vorhin genannt. Die transkribieren natürlich auch beispielsweise Adressbücher aus dem Ersten Weltkrieg, stellen diese ganzen Informationen in Datenbanken zur Verfügung, sodass dann auch andere Forscher auf die zu, also Hobbyforscher, sowohl Hobby- wie auch professionelle Forscher, darauf zugreifen können und was Neues mit diesen Daten machen und sich auch neue Fragestellungen überlegen können, die sich aus diesen Daten ergeben. Von daher zählen ja, aber es gibt auch noch wesentlich mehr.
Jetzt sind wir ja mit deinem Projekt, Mariam, an so einer Stelle, wo unser Thema übergeht ins E-Learning. Jemand, der denkt, ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Möglichkeit, Farsi zu lernen und das wird jetzt nicht in jeder kleinen Stadt oder in jedem Dörfchen angeboten, hätte da schon mal einen ganz guten Zugang und Einstieg. Nochmal die Frage, eigentlich die vom Anfang. Wie siehst du denn die User, die sich drauf einlassen? Siehst du die dann als Schüler, Sprachenschüler? Siehst du die als Datenlieferant, Informationslieferant für deine Forschung? Was ist dein Terminus für die?
Kollaborativer Lerner. Also die sind Lerner und im gleichen Zeit tragen uns bei, damit wir mehr Daten haben. Das ist eine Win-Win-Situation. Also die geben uns Daten und wir geben dann wieder die Daten zurück, damit die auch besser lernen können. Also damit wir unsere E-Learning-Plattform haben können, brauchen wir Daten. Und diese Daten kommen von Lernern. Dadurch können wir immer etwas Besseres und Unterschiedliches anzubieten, wenn wir mehr Daten haben. Das
also
ist immer so.
Du würdest sagen, auf beiden Enden des Computers oder der Netzverbindung gibt es Mitarbeiter und Lernende. Du würdest gar nicht unterscheiden zwischen Wissenschaftler und Bürgerwissenschaftler oder so, Profiwissenschaftler und Laie?
Wenn wir sagen, dass die Forschung im Bereich Übersetzungswissenschaften oder Sprachlernen, wenn es darum geht, dann vielleicht haben wir die Wissenschaftler, die spezifisch an diesen Themen arbeiten. Aber wenn es um Sprachenlernen durch User geht, dann gibt es keinen Unterschied. Ich kann als, obwohl ich also in diesem Bereich studiert habe, kann ich mit einer neuen Sprache genauso anfangen wie du, dass du keine Sprache kannst. Also es gibt keinen richtigen Unterschied zwischen uns. Wir machen genau wir liefern die gleiche Arbeit.
David, die Plattform Bürgerschaften Wissen gibt es, glaube ich, seit einem guten Jahr oder so. Ne? Könnt ihr ermessen durch Klicks oder Rückmeldungen, wie viele Menschen ihr jetzt vernetzt habt oder angestiftet habt, wissenschaftlich tätig zu werden?
Es ist leider sehr schwierig, da wir ja eben vor allem die bestehenden Projekte präsentieren. Und diese Zahlen werden ja immer gerne gefragt und ich kann leider nie eine ganz konkrete Antwort darauf geben. Wir sehen, dass Leute von unserer Plattform weiterklicken auf die Seiten der Projekte und ein besonderes Projekt, die Sensebox aus Münster, wo man sich eben im Selbstbausatz eine Umweltmessstation zusammenbauen kann und die Daten dann in eine offene Karte hochladen. Die wurde über unsere Seite genauso oft gefunden wie über Google, was wir jetzt schon mal als gutes Zeichen gewertet haben. Ob dann die Leute, die diese Seiten der einzelnen Projekte, wo ja dann die konkreten Beteiligungsmöglichkeiten oder die konkreten Möglichkeiten eben zu forschen formuliert werden, wie viele Interessierte aus der Öffentlichkeit das nutzen, können wir leider nicht abschätzen.
Miriam, könnt ihr quantifizieren, auf welchen Wegen die Leute zu euch kommen?
Nein, also bei den Füchsen natürlich weitgehend über den RBB. Die haben das ja über ziemlich viele Kanäle bekannt gemacht, diese Kampagne. Da sehen wir auch schon, dass es ein sehr großer Unterschied ist, ob das ein RBB macht, so eine Kampagne, oder ob wir das versuchen, mit unserer eigenen Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen. Das kommt auch nochmal zurück auf den Punkt von eben. Citizen Science gibt es nicht umsonst. Also es ist nicht so, dass ich als Wissenschaftler dann völlig umsonst Tausende von Leuten als Datenlieferanten bekomme. Also das ist ein enormer Aufwand, sowas auf die Beine bereitzustellen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, überhaupt erstmal Leute zu rekrutieren, die dann mitmachen und natürlich die dann auch zu betreuen. Weil wenn die nichts zurückbekommen, dann sagen die auch, ja, was soll ich hier noch weiter mitmachen? Ja, auch mit Recht.
Mhm. Du hast ja vorhin schon die Möglichkeit, weiter mitzumachen bei den Füchsen angesprochen. Wenn ich da eben besonders interessiert bin, jetzt nicht nur gerade mal aus der S-Bahn raus einen Fuchs gesehen und geknipst habe, weil ich weiß, es gibt die Aktion, ich schicke das mal ein. Wie könnte ich denn für euch weiter mitarbeiten? Also du hast vorhin gesagt, man könnte dann Patin werden, aber vielleicht gibt es nicht für jeden die Möglichkeit.
Nee, das ist natürlich dann die Frage. Also je nach Interesse und eben auch nach Möglichkeiten. Also wenn wir sagen, jemand soll für uns systematisch Daten erheben, dann muss derjenige dann eben auch bereit sein und die Zeit haben, auch regelmäßig meinetwegen zu demselben Fuchsbau zu gehen und immer wieder dieselben Daten für uns zu erheben.
Funktioniert denn die Kommunikation auch andersrum? Könnte ich auch euch sagen, hier, hört mal zu, ich, die Bürgerin Katja Weber, habe folgendes Anliegen und zwar das und das, untersucht es mal. Also funktioniert das auch mal von unten nach oben oder eher top-down?
Es funktioniert auf jeden Fall auch von unten nach oben. Wir haben bei uns am Institut auch noch eine Reihe von anderen Projekten, die wir früher nicht Citizen Science genannt haben, die es aber durchaus sind. Ein sehr schönes Beispiel ist ein Projekt zu Geparden in Namibia. Da besteht der Konflikt, dass Farmer sagen, die Geparde fressen mir die Kälber auf und deshalb schießen die Geparde. Und unsere Wissenschaftler sind dann hingegangen und haben mit den Farmern gemeinsam zunächst mal Erhebungen gemacht, geschaut, wie viel Geparde gibt es da überhaupt, haben dann gemeinsam auf dem Farmland Fallen aufgestellt, Geparde besendet und die Daten analysiert und haben dann einen Weg gefunden, die Farmer zu beraten und ihnen zu sagen, wenn ihr eure Herden da hinstellt, werdet ihr keine Kälber mehr verlieren. Mhm. Und das funktioniert so gut, dass also Farmer, die früher 60, 70 Kälber im Jahr verloren haben, mittlerweile noch Verluste von 1 bis 2 haben. So, und das wurde also von uns initiiert. Unsere Wissenschaftler sind auf die Farmer zugegangen. Mittlerweile funktioniert das umgekehrt. Mittlerweile haben sich die Farmer zusammengetan, haben selber Geld eingeworben beim Wissenschaftsministerium, weil sie gesagt haben, die Leoparden, die interessieren uns auch. Und bitte macht doch nochmal so ein ähnliches Projekt auch bei den Leoparden. Und sowas ist natürlich toll, wenn sich das Projekt so gemeinsam weiterentwickelt und die Leute dann so das Interesse haben und auch an diesen Forschungsfragen so ein Interesse entwickeln, dass sie dann auch die eigenen Ideen einbringen.
Und das Projekt weiterlebt. Du hast genau. Auch ein Beispiel?
Ja. Ich würde das nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene ergänzen, weil du sagst, du hast jetzt ein Anliegen und willst, dass das beforscht wird. Citizen Science kann eine Möglichkeit sein. Es könnte zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, dass du in einen Wissenschaftsladen einer Universität und eine Forschungstransferstelle einer Universität gehst und sagst, liebe Universität, ich habe hier ein Anliegen. Was aber, glaube ich, noch dahinter steht, ist natürlich die Frage des Agenda-Settings der Forschungsagenda in Deutschland. Ja, wer bestimmt denn in Deutschland, was geforscht wird und zu welchem Zweck, welches Geld dafür eingesetzt wird und wer da forschen darf, wer da Deutungshoheiten hat?
Da du die rhetorische Frage aufwirfst, genau, wie lautet denn die Antwort?
Naja, meine Antwort ist, es ist ein politischer Prozess, der unter ganz vielen Playern in der forschungspolitischen Landschaft von Deutschland verhandelt wird. Ja, und der knüpft ja auch an diesen Prozess Wissenschaft raus aus dem Elfenbeinturm. Ja oder nein? Und wenn ja, dann wie? Und da denke ich, sollte man nicht Citizen Science als Allheilmittel sehen, ja, sondern Citizen Science kann eine Strategie sein, wie man den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft befruchten kann, vielleicht auch durch neue innovative Methoden beleben kann. Aber jetzt zu sagen, Citizen Science ist endlich mal dafür verantwortlich, dass alles, was jetzt vielleicht nicht so
alle
gut
offenen Fragen.
Ja, in dieser großen Frage der Forschungspolitik, was wird in Deutschland eigentlich mit welchem Geld zu welchem Zweck beforscht, ja? Und dass da Citizen Science das Allheilmittel sein kann, das glaube ich, diesen Fehler darf man nicht machen, da tut man dem Konzept keinen Gefallen mit, weil man ist dann nämlich überfrachtet mit Erwartungen, die dann unweigerlich nicht erfüllt werden.
Wie gut sind denn die Daten, die ihr erheben könnt, in Zusammenarbeit mit, wir hatten jetzt schon verschiedene Ausdrücke, Laien, Hobbyforschern, Amateuren?
Die Qualität der Daten ist nicht so gut wie die Experten, die Daten produzieren. Aber auf jeden Fall, in unserem Fall, auf jeden Fall viel, viel besser als die Daten, die durch Computer erstellt wird. Wir können darauf verlassen. Also die Daten sind so gut, damit man anfangen kann, die zu analysieren.
Ich habe ja jetzt das Schriftbild gesehen. Die Anordnung der Verse, die Schrift ist sehr filigran. Es gibt viele Häkchen, es gibt Punkte an den unterschiedlichsten Stellen. Ich stelle mir vor, da gibt es schon eine große Möglichkeit, Flüchtigkeitsfehler einzuschleichen, indem ich eben einfach nicht erkenne, dass dieses Wort wirklich nicht das gleiche ist wie dieses, obwohl es ähnlich aussieht.
Die Möglichkeit, sowas zu passieren, ist nicht so hoch. Es kommt selten vor, aber Fehler kommen vor. Also wir erwarten es, dass die Fehler kommen. Aber es sollten nicht so viele sein, dass die Qualität der Daten so beschädigt wird, damit wir nichts anfangen können.
Und wie schaltet ihr die aus? Also gibt es dann hinterher nochmal jemanden, der das, was die User erarbeitet haben, überprüft?
Wenn wir genug Teilnehmer haben, die können das gleichzeitig machen, also dass die Teilnehmer überprüfen die Daten von den anderen und dann die geben Noten, wie gut die Daten sind. Mhm. Oder können wir durch automatische Algorithmen können wir auch herausfinden, wie gut die Daten sein können.
Also in dem Fall macht die Quantität, nämlich die der Nutzer, auch die Qualität aus.
Ja.
Wie ist das bei euch, bei den Füchsen? Wie gut sind die Daten, die ihr da bekommt? Gibt es da schon eine Rückmeldung der Kollegen, die damit forschen?
Ich glaube, die Daten sind immer so gut, wie die Forschungsfrage und das dazugehörige Design es sind. Also ich muss mir ja immer bewusst machen, Citizen Science ist eine Methode. Wie andere Forschungsmethoden auch, ist die nicht pauschal auf alles immer anwendbar. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, ich habe eine bestimmte Forschungsfrage, eignet sich Citizen Science dann dafür, diese Frage zu beantworten? Eignen sich die Daten, die ich damit erheben kann, dafür? Oder muss ich da vielleicht was anderes machen?
Hast du vielleicht mal ein negatives Beispiel, wo es so eine Idee gab, oh, das mache ich jetzt mit Citizen Science, wo aber das Studiendesign so war, dass das gar nicht gut funktioniert hätte?
So ein Beispiel habe ich jetzt nicht parat, aber wir können gerne auch die Füchse nehmen.
Ich wäre gefreut, wenn du es erzählen würdest, dann wüssten sie dich trotzdem gerne.
Nee, aber man kann ja auch gerne die Füchse nehmen. Also jetzt diese erste Stufe, jetzt meinetwegen die Sichtungen, da muss man nicht meinen, dass wir damit jetzt eine genaue quantitative Erfassung der Fuchspopulation in Berlin hinbekommen. Weil wir nicht wissen. Nee, weil wir nicht wissen, wenn jetzt in Charlottenburg doppelt so viele Füchse gemeldet werden wie in Lichtenberg, kann es sein, da leben doppelt so viele Füchse, es kann einfach sein, es haben sich doppelt so viele Menschen beteiligt und Dinge gemeldet.
Mhm. Das muss man sich offenbar in der Tat der Fall, dass sehr viel mehr Fuchssichtungen, gemeldete Fuchssichtungen zumindest, im Westteil der Stadt Berlin stattgefunden haben als im Osten. Wo man sich dann natürlich fragt, handelt ihr euch dann vielleicht durch euren Kooperationspartner schon so eine Verzerrung in den Daten ein? Möglicherweise gibt es einfach in West-Berlin oder in Charlottenburg dann eben, um bei dem Beispiel zu bleiben, mehr RBB-Gucker und Hörerinnen als in Lichtenberg.
Genau. Das können wir zu diesem Zeitpunkt nicht unterscheiden und dessen sind wir uns auch bewusst. Was man aber durchaus beantworten kann von den 1000 Sichtungen, die wir haben, wenn man da mal schaut, wie viele sind da am Tag und in der Nacht. Und es sind sehr viele am Tag. Dann kann man sagen, okay, natürlich sind am Tag auch mehr Leute unterwegs als jetzt nachts um drei, aber die Füchse sind offensichtlich am Tag auch da. Das ist eine Aussage, die wir durchaus treffen können.
Und wie schüttelt ihr die Daten dann, dass sich vielleicht doch sowas wie ein Zensus draus ergibt?
Es gibt statistische Methoden, mit denen man natürlich ein bisschen was machen kann. Wenn man wirklich einen Zensus machen wollte, das ist auch eine Überlegung. Wie gesagt, wir sind jetzt noch am Anfang des Projektes. Es wird sich noch zeigen, wie genau wir das dann weiterentwickeln. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Hundebesitzer anzusprechen, wo man sagt, die gehen jeden Morgen um 7 vor der Arbeit mit ihrem Hund dieselbe Runde. So, und wenn man die dazu bringt, dass sie jeden Tag dieselbe Runde tatsächlich laufen und uns dann melden, ja, ich habe den Fuchs gesehen oder nein, ich habe ihn nicht gesehen. Dann haben wir die Negativmeldung und wir wissen, der Mensch war um 7 Uhr morgens an dem Tag da, aber der Fuchs nicht. Und dann haben wir natürlich einen validen Datenpunkt, wo wir sagen können, der Fuchs war nicht da.
Erklärt Dr. Miriam Brandt im digitalen Salon mit dem Aussagesatz Everyone is a Scientist im Titel. Die Biologin koordiniert am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung die Kooperation mit dem RBB für das Projekt Füchse in der Stadt.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Der digitale Salon, das ist die monatliche Gemeinschaftsveranstaltung von D-Radio Wissen und HIIG im Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin. Ein Zuschauer, Promovent der Politikwissenschaft, wollte vom Podium gerne wissen, wie es denn um den Datenschutz bestellt sei in Citizen Science-Projekten. Nochmal Miriam Brandt.
Wir analysieren diese Metadaten nicht. Also wir erheben explizit keine Daten. Wer sind Sie? Wie alt sind Sie? Was machen Sie beruflich? Wie viel verdienen Sie? Wenn wir die Daten veröffentlichen, werden wir sie auch anonymisieren in dem Sinne, dass man dann nicht rückverfolgen kann, welche Person jetzt am Abend des 20. Juli wo langgelaufen ist. Also das müssen wir allein schon tun aus Datenschutzgründen. Diese ganzen Datenschutzfragen, die Fragen, wie geht man jetzt mit den Namen der Beteiligten um, mit den persönlichen Daten. Das ist im Citizen Science-Bereich auch zu großen Teilen noch ungeklärt. Also diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass sich manche Wissenschaftler noch ein bisschen scheuen, da wirklich reinzugehen, weil sie sagen, ich weiß nicht, was ich mir da vielleicht dann einhandle. Und wenn dann doch mal jemand klagt, dann hat man natürlich ein riesiges Problem. Wenn die Leute natürlich dem RBB melden, ich wohne in der so und so Straße 15 und ich habe da um 6 Uhr morgens im Garten einen Fuchs gesehen, dann wissen sie ja, diese Information wird auf die Webseite gestellt und insofern haben dann die Leute freiwillig diese Information geliefert. Aber sonst müssen wir natürlich vorher abfragen, ob die Leute auch einverstanden sind, dass wir solche Daten über sie veröffentlichen.
Und da die Füchse nicht gefragt werden können, wird auf dem Monitor, der auf RBB Online zu sehen ist, der Standort der einzelnen Sichtungen auch nur so ungefähr angegeben. Nicht, dass irgendjemand meint, in Bekämpfung des Fuchsbandwurmes müsste er jetzt überall hingehen und Füchse totschlagen. Genau. Also sprich, auch diese Daten sind nicht ganz genau mit Hausnummer verzeichnet und zu finden. Aber David, du wolltest noch was sagen zum Thema Datensicherheit, Datenschutz.
Eigentlich nur den einen Satz, wie in ganz vielen anderen Bereichen unseres alltäglichen Lebens und unserer Gesellschaft auch, ist Datenschutz auch bei Citizen Science ein Thema. Jedes Smartphone ist ja ein großer Quell an Informationen. Und natürlich ist es auch bei Citizen Science so, aber wie Miriam gesagt hat, ich glaube, auch unsere Aufgabe muss es dann eher sein, da eine Transparenz zu schaffen und mit dazu beizutragen, zu klären, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen klar formuliert werden und alle, die sich daran beteiligen, wissen, auf was sie sich einlassen.
Sagt David Ziegler vom Museum für Naturkunde in Berlin, der dort die Plattform bürgerschaffenwissen.de betreut. Dann meldete sich ein Zuschauer, der Science Slams veranstaltet, und der berichtete von seinen Erfahrungen. Einerseits, sagte er, sollten Slams ja, wie bürgerwissenschaftliche Projekte eben auch, dazu beitragen, Forschung plastisch zu machen, nachvollziehbar. Andererseits müssten aber auch Barrieren in die andere Richtung abgebaut werden. Manchmal wäre es nämlich gar nicht so leicht, Wissenschaftler dazu zu bewegen, sich konkret und verständlich auszudrücken. Wie da denn so die Erfahrungen der Diskutanten wären? Dr. Miriam Brandt vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung antwortet.
Es ist wie bei so vielen Dingen, es kommt drauf an, würde ich sagen. Und zwar kommt es auf die Persönlichkeit des Wissenschaftlers an. Und wir haben in unseren Projekten eben auch sehr unterschiedliche Leute. Bei dem Wildschweinprojekt haben wir eine Doktorandin, die ist so eine Rampensau, passt gut zum Wildschweinprojekt. Aber die macht das gerne, der macht das Spaß. Ja, die hat da auch eine Ader dafür, die kommt unglaublich sympathisch rüber. Es gibt aber auch andere Kollegen, die sagen durchaus, ich bin nicht so ein Mensch, ich bin nicht so fürs Rampenlicht, ich kann das nicht so anschaulich vermitteln. Und dafür ist es ja auch wichtig, dass solche Leute dann Unterstützung bekommen von Wissenschaftskommunikatoren zum Beispiel, von der Öffentlichkeitsarbeit, dass dann eben so ein Mittler dazwischen ist, der dann die Kommunikation vereinfacht.
Kurz was zu der Metaebene, weil die gibt es nämlich natürlich auch noch. Weil es gibt ja auch in der Wissenschaftskommunikation, also in der Schiene der Wissenschaftskommunikation, was ist eigentlich Wissenschaftskommunikation, wie wollen wir die gestalten, was bedeutet das? Und da gibt es auch eine Strömung, die sagt, naja, Citizen Science ist ja eigentlich nichts anderes als eine neue, besonders innovative Form der Wissenschaftskommunikation. Man lässt die Leute halt ein bisschen mitmachen, dann verstehen die besser auch Prozesse von Wissenschaft. Und eben die andere Seite ist, nein, Citizen Science ist halt ein Forschungsansatz und wir brauchen eine besonders gute Wissenschaftskommunikation, damit es funktionieren kann. Ich würde zustimmen, das Feld Kommunikation ist extrem wichtig bei Citizen Science und man muss wahrscheinlich wieder auch beide Seiten bei Bedarf unterstützen, miteinander besser kommunizieren zu können. Aber das kann ja dann auch der sehr positive Lerneffekt sein, der beide Seiten weiterbringt.
Es gibt ja durchaus Leute in allen Fachgebieten, die lange bevor wir wussten, was Internet ist, sich ein enormes Wissen drauf geschafft haben, einen ganz normalen Lehrberuf hatten, nicht studiert haben. Die brauchen das doch gar nicht. Die haben doch selber den Drive und das Interesse, ihren Leidenschaften nachzugehen.
Ja, das machen die ja auch. Die Frage ist ja aber auch, kann daraus noch mehr erwachsen und auch ein Vorteil für alle Beteiligten erwachsen, wenn sie dann eben mit der professionellen Wissenschaft stärker zusammenarbeiten? Und da braucht es dann vielleicht manchmal schon Übersetzer.
So, jetzt zitiere ich einen Mann. Ihr kennt ihn dann wahrscheinlich alle, die ihr euch ausführlicher damit beschäftigt. Wir sind jetzt wunderbar an dem Punkt, wo es passt. Peter Finke, deutscher Wissenschaftstheoretiker, der wünscht sich um Gottes Willen, bitte vernetzt euch nicht. Also die etablierte Wissenschaft und die Bürgerwissenschaftler, über die wir hier sprechen. Er möchte nicht, dass die Letztgenannten, als Ressource genutzt, benutzt, ausgenutzt, dass sie wegbleiben von den Machtinteressen, den Geldströmen, die natürlich in Institutionen herrschen. Ist das für dich nachvollziehbar oder sagst du Quatsch?
Es ist für mich schon nachvollziehbar. in dem Kontext, dass es ja auch eine Kritik an unserem Wissenschaftssystem ist. Und die finde ich teilweise durchaus berechtigt und nachvollziehbar. Da gibt es sicherlich viele Sachen, die man meiner Meinung nach besser, transparenter, demokratischer, wie auch immer, gestalten können. Nur, dass jetzt Citizen Science da das Allheilmittel sein soll und Citizen Science auch diesen normativen Vorgaben gehorchen soll, das finde ich teilweise nicht angemessen, denn wir sprechen auch mit Projekten, die sagen, hey, ich habe eine super Idee, ich brauche dafür 3.000 Euro, um einen neuen Server aufzusetzen, aber ich kriege dieses Geld nicht zusammen, weil wenn ich mich auf DFG-Programme, auf BMBF-Programme bewerbe, ich habe überhaupt nicht die Ressourcen, diesen Antrag zu schreiben und ich brauche aber auch gar keine 300.000 Euro, sondern ich brauche nur 300.000 und dann mache ich was ganz Tolles. Diesen Leuten die Möglichkeit zu geben, auch an den Mechanismen der Forschungsförderung teilzuhaben, fände ich eine sehr positive Sache. Und das wird auch teilweise von den Akteuren gewünscht. Und die, die es nicht wollen und sagen, wir wollen uns abgrenzen, wir wollen kritisch bleiben und bloß keine Staatsnähe, die können das ja weiterhin machen.
Also, weil es immer so ein bisschen dargestellt wird, die Wissenschaftler, die hauptamtlichen Wissenschaftler nutzen dann die Bürgerwissenschaftler aus. Ich finde es gar nicht schlecht, dass es so eine Vielfalt von Projekten gibt, weil ich glaube, es gibt auch eine Vielfalt unterschiedlicher Interessen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die wollen nicht jeden Tag die Woche 5 Stunden bei einem wissenschaftlichen Projekt mitarbeiten. Die haben aber durchaus Lust, wenn sie sagen, ich zähle jetzt mal hier die Wildschweine, die ich jede Woche sehe und ich gebe die ein. Das ist was, wo sie dann das Gefühl haben, ich habe was beigetragen, meine Beobachtung wird zu was genutzt. Und dann passt das doch. Also die Leute machen ja freiwillig mit. Und ich finde es gut, wenn es verschiedene Angebote gibt. Und natürlich ist es schön, wenn sich dadurch dann eine Kommunikation entwickelt, die ein bisschen offener ist, transparenter ist zwischen Wissenschaft und der Restgesellschaft sozusagen. Und wenn sich dadurch auch wechselseitiger Input ergibt, sodass zum Beispiel die Leute auch Forschungsfragen dann einbringen und so weiter. Aber ich finde es nicht per se verwerflich, wenn es auch niederschwelligere Angebote für Citizen Science gibt.
Sagt die Biologin Miriam Brandt. Ein Zuhörer warf dann ein, ob es nicht vielleicht sinnvoll sei, so eine Art Punktesystem für Bürgerwissenschaftler zu etablieren, für welche, die eben vielleicht doch ins akademische System rein wollen. Durch ein Ranking könnten sie dann vielleicht auch mal Zugang zu Kommissionen erwerben oder zu Mitspracherechten. Der Wissenschaftstheoretiker Peter Finke, habe ich erwidert, würde dazu sagen, um Gottes Willen, versaut nicht die Leidenschaft der engagierten Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, indem ihr ihnen mit irgendwelchen Leckerlis winkt und sie in das hierarchische Wissenschaftssystem reinzulocken versucht. David Ziegler vom Berliner Museum für Naturkunde sagt,
ich würde das auch nicht auf diese Leckerlis beziehen, aber das Grundprinzip, das Sie geschildert haben, ist ja vorhanden. Jetzt nehmen wir wieder als Beispiel die Insektenkundler. Da kommt ein Schüler hin mit 16, macht der mal mit und fängt was. Und ein älterer Kollege und eine ältere Kollegin sagt hier, guck mal, das ist jetzt aber ein Grashüpfer und den unterscheidest du vom Schmetterling und so. Das Interesse dieses jungen Menschen wird geweckt. Er sucht sich dann irgendwann die Grashüpfer als Gruppe aus und entwickelt sich da selbstständig weiter und erwirbt sich da Expertise. Und dann braucht er, glaube ich, gar nicht die Leckerli, sondern wenn das Thema ihn fasst, ja, und sich dieses Interesse herausbildet und es eben Mentorinnen und Mentoren, seien sie jetzt aus Vereinen oder aus den Reihen der Bürgerwissenschaftler oder von der professionellen Wissenschaft gibt, die das unterstützen, dann wird es von ganz alleine funktionieren. Und dann ist dieser Mensch ja auch ein guter Indikator, ob es ein gutes oder schlechtes Projekt ist, weil wenn es ihn nicht mehr interessiert und es keinen Spaß mehr macht, wird dieser Mensch das einfach bleiben lassen.
Also ich glaube, die Checkpot-Frage, an der wir jetzt sind, ist, wir reden von Open Science, wir reden von Open Access, aber wie offen, wie demokratisch ist denn die Wissenschaft? Und da müssen wir wahrscheinlich in der Tat beide Bereiche in den Blick nehmen. Wir reden ja gerade darüber, wie die Bereiche durchlässig werden und sich nicht mehr so nebeneinander in ihre Käsekästchen zurückziehen. Aber dennoch die Frage, es gibt ja die unterschiedlichen Professionalisierungen und Ebenen, wie demokratisch ist Wissenschaft? Wer bestimmt, was geforscht wird? Der Bürger, die in der DFG, die im Ministerium?
Gute Frage, wie demokratisch die Wissenschaft momentan ist. Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, nicht sehr. Die Frage ist aber, soll sie es denn werden? Und ich würde immer noch sagen, also eine komplett demokratische Wissenschaft wird nicht funktionieren, denn wie alle anderen Berufe auch, ist Wissenschaft nun mal ein Ausbildungsberuf. Man muss erstmal sich bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, um eben diesen Beruf ausüben zu können. Und das sind Dinge, die kann jetzt nicht jeder Mensch nach der Schule einfach so ad hoc, wie mit allen anderen Berufen auch. Und insofern finde ich auch diesen Vorwurf, ja, da wird immer unterschieden in hauptamtliche Wissenschaftler und Ehrenamtliche. Na klar, für manche Dinge brauche ich eben eine Ausbildung. Das muss ich erstmal gelernt haben, um das machen zu können, aber auch vielleicht um beurteilen zu können, wo es denn hingehen sollte. Und die Frage ist, wenn ich jetzt irgendwen auf der Straße frage, was soll denn jetzt im nächsten Jahr geforscht werden, kann es natürlich sein, das ist ein Gebiet, in dem er sich ein bisschen auskennt. Es kann aber auch sein, die Bild hatte gerade gestern irgendwie wieder einen Skandal auf der Titelseite und dann wird gesagt, ja, dazu muss ja dringend mal was geforscht werden.
Wie siehst du das, Maja, mit dem Zugang zu dem, was an Wissen geschöpft werden soll? Jetzt ist ja Fuchssichtung, was breitenwirksames, kann jeder und ich denke, viele haben dann mehr oder minder starkes Interesse. Jetzt sind Hafis Gedichte vielleicht nicht unbedingt so auf dieser Ebene der Breitenwirksamkeit angesiedelt. Also wie schätzt ihr das ein?
Also wie wir Interesse wecken, durch Informationen zu geben. Also wir stehen dafür, dass unsere Daten offen sind. Also wir möchten, dass Leute Zugang zu unseren Daten haben und das ist uns sehr wichtig. Also ohne offene Daten passiert nichts in unserem Bereich. Und dann, das habe ich auch schon erwähnt, durch Hilfestellung, also in unserem Bereich der Lehrende, vielleicht ist es nicht ein Profi, aber durch unsere Scaffolding kann in diese Richtung gehen, also kann den Faden folgen, was wir wollen. Und eigentlich dadurch wecken wir auch Interesse. Also wenn wir zum Beispiel sagen, dass Goethe, also ich nehme an, dass die Deutschen Interesse an Goethe haben. Und wenn wir sagen, dass Goethe beeinflusst ist von Hafis, dadurch können die Interesse wecken. Goethe könnte kein Persisch. Er hat alles durch Übersetzungen mitbekommen. Aber wie wäre es, wenn er selber Persisch lesen könnte? Oder andere Sprachen, meine ich.
So wie du es gerade aufgezogen hast, der Faden, den ihr auslegt und dem ich als Lernende, es gibt ja diesen Wissensunterschied, folge, widerspricht natürlich dem, was du vorhin gesagt hast. Gleichberechtigt, ne? Also da ist es so, ihr legt den Faden. Es gibt dann in der Tat dieses Gefälle und du würdest dann wahrscheinlich auch sagen, ist ja auch okay so, der Lernende kann sich ja hocharbeiten.
Das kann er auf jeden Fall machen und ohne Hilfestellung kann der Lernende nichts machen. Ich meine, also wenn diese Hilfestellung nicht da wäre, dann könnte der, also wenn ich diese Parallelkorpora nicht bereitstelle, dann du als Benutzer kannst du gar nichts damit anfangen.
Sagt Mariam Foradi, Übersetzerin für Deutsch und Persisch vom Projekt Open Persian an der Universität Leipzig.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ein Zuhörer kam nochmal auf die Frage nach den demokratischen Zugängen zur Forschung zurück und wandte sich an Miriam Brandt, die sich gegen wissenschaftliches Agenda-Setting per Straßenumfrage ausgesprochen hatte. Außerdem wollte er erfahren, wo und wie sich denn die bürgerschaftlichen Forschungsinitiativen organisieren, die neben dem offiziellen Forschungsbetrieb existieren. Darauf wird David antworten, aber jetzt erstmal Miriam zur Frage, wie demokratisch ist denn eigentlich die Themensetzung im Wissenschaftsbetrieb?
Ich wollte nicht implizieren, dass man die Leute nicht fragen soll. Und das, was wir bei uns am Institut schon seit längerem gemacht haben, zeigt auch, dass solche Impulse, die wir von außen bekommen, von Nichtwissenschaftlern, dass die sehr wertvoll sind und uns auch wirklich helfen, unsere Forschung weiterzuentwickeln. Ich sage nur, für bestimmte Bereiche braucht man nun mal bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten, um sie ausführen zu können. Und eine Demokratisierung der Wissenschaft, das impliziert ja immer so nach dem Motto, jeder muss mitmachen können. Und das würde ich einfach nicht für alle Bereiche unterschreiben. Was das Agenda-Setting angeht, auch da bin ich der Meinung, wenn man die Leute jetzt fragt, was ihre Lebensumstände angeht, was sie sich meinetwegen wünschen würden für ihre Zukunft oder was sie für wichtig halten in ihrem Leben und dann daraus versucht, Forschungsfragen abzuleiten und zu sagen, wie können wir diese Bedarfe, die geäußert werden, wie können wir die bedienen? Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Aber zu sagen, demokratisch sozusagen, es wird jetzt abgestimmt, soll der Forscher jetzt dies machen oder das, was immer so ein bisschen im Raum schwebt, dagegen wehre ich mich einfach.
David, nochmal du zu der Frage nach der Plattform für eher lose Verbände, die gar nicht so angedockt sind an eine Universität oder Akademie.
Ja. Also es gibt bei uns auf der Plattform verschiedene Gruppen, die das tatsächlich machen. Die haben dann oft eben die Organisationsstruktur eines Vereins oder einer Fachgesellschaft. Also zu nennen wäre zum Beispiel die Naturforschende Gesellschaft Polychia aus Rheinland-Pfalz, eine traditionelle Naturforschergemeinschaft, die über Jahre eben die Biodiversität in Rheinland-Pfalz erforscht, auch mitarbeitet bei roten Listen, teilweise auch mit Naturschutzbehörden kooperiert. kooperiert oder in irgendeiner Form eben sich mit denen austauscht und da auch ihr eigenes politisches Agenda-Setting natürlich in dem Kontext verfolgt. Es gibt zum Beispiel Rechenkraft e.V., ein Verein, der sich stark macht für die Förderung von Forschung und Bildung durch den Einsatz vernetzter Computer, dass man eben Rechenzeit auf seinem Computer zur Verfügung stellt. Und neu jetzt im gleichen Bereich, allerdings nicht als Verein, SETI at Germany, also dieses vernetzte Rechnen kommt ja aus dem SETI-Projekt, wo nach Signalen extraterrestrischer Intelligenz gesucht wurden. Und jetzt haben wir festgestellt, es gibt eine Gruppe, die hat halt für sich den Rahmen eines Vereins gewählt. Eine andere Gruppe sagt, nee, wir machen das anders, wir organisieren uns über ein Forum, aber wir machen im Prinzip trotzdem das Gleiche. Wir fördern auch Wissenschaftsprojekte dadurch. Das gibt es auf alle Fälle. Man könnte ja da jetzt nochmal sogar den Bogen nochmal weiterspannen und sagen, was ist eigentlich mit der Hackerbewegung? Was ist mit sowas wie mit offenen Werkstätten? Erfüllen die nicht auch diesen Anspruch? Oder sogar noch weiter, naja, was ist denn mit der Forschung, die beispielsweise NGOs betreiben? Ne? Also was ist denn mit einer Art von kritischen Forschung, die vielleicht auch die etablierte Wissenschaft in Frage stellt? Da würden wir sagen, es sind alles Grenz- oder Übergangsbereiche mit Citizen Science. Die Grenzen sind da vielleicht auch nicht genau definiert. Die Community muss sich da vielleicht auch noch mehr formieren und positionieren. Da sind wir, denke ich, auch alle Teil davon, diese Prozesse mitzutragen, und die werden auch nie ganz beendet sein. Aber wir sagen auch ganz klar, wir finden es gut, wenn es Initiativen gibt, die zumindest auch vielleicht im ersten Schritt nicht mit der institutionalisierten Wissenschaft zusammenhängen, wenn es dann in einem weiteren Schritt vielleicht sogar diese Verbindungen gibt. Da tatsächlich ein Beispiel von den vorhin genannten Adresslist-Büchern aus dem Ersten Weltkrieg von einem Verein für genealogische Ahnenforschung erstellt, wo dann so eine traditionellen Ahnenforscher mit ein paar jungschen Programmierern, die sich aber auch für Heimatforschung interessieren, zusammengekommen sind, Verein für Computergenealogie heißen die, und denen Datenbanken gemacht haben. Die haben diese Adressbücher digitalisiert und sind damit zu einem Wirtschaftshistoriker gegangen, und dem ist die Kinnlade runtergefallen, weil der hat gedacht, das kann ich nie erschließen, diese Quellen. Es gibt diese Adressbücher aus dem Ersten Weltkrieg, aber ich kriege die nie in eine Datenbank. Wer soll das machen? Wir haben das als Verein auch einfach aufgesetzt, und er hatte sofort 10 Fragestellungen, die er daraus ableiten konnte. Die wahre Anekdote ist, er konnte sich noch nicht mal den Buchscanner leisten von seinem kleinen Etat als traditioneller Historikprofessor, den aber der Verein aus seinen Vereinsbeiträgen decken konnte. Es kann sich ja ergänzen, das sieht man da ja ganz toll, es muss sich ja überhaupt nicht widersprechen. Bürgerwissenschaftler machen, was sie eh tun, wenn es dann die Verbindung zur institutionellen Wissenschaft gibt und beide Seiten davon profitieren, umso besser.
Was würdet ihr davon halten? Wir reden ja drüber, wie funktioniert die Verschränkung, wie funktioniert vielleicht auch noch die Abgrenzung der beiden Bereiche. Was würdet ihr davon halten, wenn es an jeder Universität, in deinem Fall, Mariam, der Universität Leipzig, so ein Citizens Science Bürgerbüro gäbe? Wenn jede Uni sagen würde, du Bürger, ich leihe dir mein Ohr und eventuell auch einen Teil meines Forschungsetats und meines Personals für das, was du erforscht haben möchtest. Wäre das was dich anspräche?
Je mehr wir auf Wünsche der Bürger achten, desto mehr Kreativität und Innovation haben wir. Also jeder Kopf hat eine neue Idee. Und wenn wir ein Ohr dafür haben, dann können wir tausende neue Ideen haben, und dadurch kommt natürlich etwas. Und Citizen Science in sich selbst, nach meiner Meinung, hilft immer, dass die Gesellschaft intelligenter wird. Wenn die Forscher also sich näher bringen zur Gesellschaft, dann haben wir immer bessere Ergebnisse. Und also wir gehen immer, also wir entwickeln uns dadurch.
Solche Büros an Universitäten gibt es in den USA schon sehr viel häufiger als bei uns. Ist das was wir, in Klammern angesichts der knappen Kassen und so weiter, auch verfolgen sollten oder nicht?
Absolut, bin ich schwer dafür. Ich glaube, da könnten alle Beteiligten nur profitieren davon.
Mirjam, was wären deine 5 Cent dazu?
Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass es für beide Seiten gut wäre. Also auf der einen Seite könnten dann Bürger oder solche Initiativen, die bisher nicht institutionell angebunden sind, oder auch Einzelpersonen, die sagen, ich habe ja aber eine tolle Idee, könnten dadurch ein Forum finden und vielleicht Unterstützung finden für die Umsetzung ihrer Ideen. Auf der anderen Seite könnte so ein Büro aber auch den Wissenschaftlern helfen. Wir haben es ja auch schon gesagt, Kommunikation ist wichtig. Nicht allen ist das gegeben. Nicht alle haben auch so die Zeit. Also die Wissenschaftler sind auch sehr stark unter Druck. Sie sollen publizieren, Drittmittel einwerben, Lehre machen, ihre Studenten betreuen. Wenn die noch Unterstützung bekommen dabei, solche Initiativen aufzusetzen, dann würde es sicherlich auch noch mehr solche Projekte geben. Also ich glaube auch, beide Seiten können davon profitieren.
Das letzte Wort im digitalen Salon vom 26. August zum Thema Citizen Science hatte die Biologin Mirjam Brandt. Ich fasse es mal so zusammen. Lernt Fasi, zählt Füchse und vergesst eure eigenen Projekte nicht. Und wenn ihr diesen Hörsaal an eure Daniel-Düsentrieb-Kollegen aus der AG sowieso und der Interessengruppe Hast du nicht gesehen weiterreichen wollt oder an eure Doktorväter und Mütter, ihr findet ihn nach der Ausstrahlung unter www.deradiowissen.de/Hörsaal. Und wenn ihr beim nächsten digitalen Salon mitdiskutieren wollt, dabei sein wollt, der findet wie gewohnt am letzten Mittwoch des Monats statt, also in diesem Fall am 30. September im Grimm-Zentrum in Berlin-Mitte abends ab 19 Uhr. Gestreamt wird die Veranstaltung auf hiig.de. Ihr könnt auch unter Hashtag Dicksal euren Senf, eure Fragen dazugeben. Spannend wird's auf jeden Fall, denn wir werden über digitale Gedenkstätten reden und über Reisen in die virtuelle Vergangenheit. Katja Weber wünscht euch noch einen erfreulichen Abend. Bis bald. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.